katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sonntagsblattausgabe des Monats Februar 2023. Heute lesen für Sie Irmgard Reichel, Maria Schwingshackl, Helmut Bingera und mein Name ist Bettina Schmidt. Zu den Inhalten: Themen der Woche, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, die Welt und wir, quergedacht und das Wort zum Sonntag.
Themen der Woche.
Bischof Ivo Muser zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Ein Schatz an Erinnerungen. Weltweit wird in diesen Stunden an die großen und wichtigen Stationen in der Biografie, im geistlich-theologischen Lebenswerk und im Pontifikat von Papst Benedikt XVI. Erinnert. Demut, der Mut zum Dienen, das ist für mich der Schlüssel zur Persönlichkeit von Josef Ratzinger, zu seinem Denken, zu seiner Theologie, zu seinem Amtsverständnis, zur Art und Weise, wie er unser Papst war. Nicht zuletzt ist auch sein freiwilliger und bewusster Rücktritt vom Petrusamt Ausdruck dieses Mutes zum Dienen. Es ging ihm immer um die Synthese zwischen Vernunft und Glauben. Wenn der Glaube authentisch bleiben will, demütigt er die Freiheit und die Vernunft des Menschen nicht. Warum? So fragte er sich oft, sollten Glaube und Vernunft Angst voreinander haben, wenn sie sich dann am besten darstellen können, wenn sie miteinander einen Dialog beginnen und im ständigen Dialog bleiben? Der Glaube befreit und weitet die Vernunft, aber auch der Glaube braucht die Vernunft, wenn er wirklich dem Menschen gerecht werden will, seinem Fragen, Suchen und Ringen. Die Theologie und die Verkündigung von Josef Ratzinger als Professor, Bischof und Papst sind Ausdruck dieser Synthese, die der Vernünftigkeit des christlichen Glaubens Ausdruck verleihen will. Und diese Synthese weiß darum, dass alles Reden über Gott in ein liebendes, vertrautes und staunendes Reden zu Gott einmünden muss. Es ist meine feste persönliche Überzeugung, Josef Ratzinger, Papst Benedikt, ist ein Kirchenlehrer unserer Zeit und weit über unsere Zeit hinaus. Sein Tod wird seine Theologie und seinen Dienst für die Kirche noch leuchtender machen. Als Bischof unserer Diözese Bozen-Brixen erinnere ich jetzt mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit an jenen Teil seiner Biografie und seines Pontifikates, der ihn vor allem mit uns verbindet, mit unserem Priesterseminar, mit Brixen und seinem Dom, mit unserer Ortskirche und unserem Land. Josef Ratzinger kannte Südtirol sehr gut und er pflegte die Beziehung zu ganz konkreten Menschen in unserem Land. Seit 1967 kam er immer wieder nach Brixen und von hier aus besuchte er verschiedene Orte unseres Landes. Als Kardinal verbrachte er 10 Urlaube in Brixen als Gast unseres Priesterseminars. Das 11. Mal kam er als Papst vom 28. Juli bis zum 11. August 2008. Es war wie eine Art Liebeserklärung an Brixen und an unser Seminar. Als er sich am 11. August vom Bibliotheksfenster des Priesterseminars aus mit den Worten verabschiedete: Alle schönen Dinge haben ein Ende. Und so leider auch mein Urlaub in Brixen. Aber ich kann euch sagen, es war wunderschön. Und wenn auch äußerlich diese Tage enden, es bleibt ein Schatz an Erinnerungen, die ich mit mir nehme und durch die ich immer bei euch sein kann. Und vor allen Dingen will ich über die Brücke des Gebetes bei euch sein. Beim Angelusgebet am Brixener Domplatz am 3. August sagte er, dass ihn mit Brixen ein Schatz der Erinnerungen verbindet und dass er mit dem menschlichen Bedürfnis gekommen sei, bei uns ein wenig auszuruhen. Er kam, um noch einmal im schönen Brixen, diesem Land, wo Kunst und Kultur und die Güte der Menschen sich miteinander verbinden, Urlaub zu verbringen. Bei dieser Gelegenheit sagte er auch, dass die größten Dinge unseres Lebens nicht gekauft, nicht bezahlt werden können, sondern dass wir die wichtigsten, elementarsten Dinge des Lebens nur geschenkt bekommen können. Er hat uns daran erinnert, wie wichtig ein strukturierter Tag ist. Ein Tag, in dem immer wieder Gott Einlass findet und dass der Glaube nicht nur Zukunft hat, sondern die Zukunft ist. Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft von Brixen am 9. August wollte er die Stadt Brixen und unser Land daran erinnern, welches unsere Berufung ist, die Begegnung zwischen Sprachen und Kulturen, die wir heute so sehr brauchen. Wir wissen, dass sie nicht immer leicht ist, aber dass sie immer fruchtbar und beschenkend ist, dass sie allen hilft und uns reicher, offener und menschlicher werden lässt. Bei seiner Wallfahrt nach Hoyes zum Geburtshaus unseres heiligen Josef Renademetz am 5. August erinnerte er daran, dass der Glaube für keine Kultur und kein Volk eine Entfremdung darstellt, weil alle Kulturen Christus erwarten und vom Herrn nicht zerstört werden. Im Gegenteil, sie reichen ihre Reife. Am 6. August bei der Begegnung mit Priestern, Diakonen und Seminaristen im Dom sprach er von seiner großen Überzeugung, dass Vernunft und Herz, Schönheit und Wahrheit einander berühren, aber auch davon, dass die Bereitschaft und die Fähigkeit, das Leiden und die Leidenden anzunehmen, das Maß echter Menschlichkeit sind. In seiner Antwort auf eine Frage, die ihm Professor Karl Golser, unser späterer Bischof, stellte, betonte er die Wichtigkeit des Staunens als der ersten Quelle unserer Verantwortung für die Schöpfung. Beim Angelusgebet am 10. August stand er vor uns mit der Überzeugung, dass der Herr uns seine Hand entgegenstreckt. Durch die Schönheit eines Sonntags, durch die festliche Liturgie, im Gebet, in der Begegnung mit Gottes Wort, in vielfältigen Situationen des Alltags, er hält uns die Hand entgegen, damit wir in seinem Namen anderen die Hand hinreichen. Treffend sagte damals eine Frau zu mir, die inzwischen auch schon gestorben ist: Es ist schön, einmal den Papst zu sehen. Noch wichtiger aber ist es, ihm gut zuzuhören. Er hat sehr viel zu sagen. Zwei Geschenke des Papstes, die er unserem damaligen Bischof Wilhelm Ecker übergab: ein Messkleid für den Brixner Dom und ein Kelch für das Priesterseminar, werden uns immer an ihn erinnern. Die Worte des Papstes zum Abschied von Brixen sind jetzt bei seinem Abschied von dieser Welt ein hoffnungsvolles Vermächtnis. So sind wir beieinander und vom Herrn her berühren wir uns und freuen uns miteinander und versuchen, das Rechte zu tun für heute und für morgen, 11. August. Weil ich glaube, dass unsere Verstorbenen bei Gott leben, richte ich mich direkt an ihn, verehrter, emeritiert Papst Benedikt. Ihr langes irdisches Leben ist zu Ende. Sie leben jetzt, wie wir hoffen und glauben, auf der anderen Seite des Lebens. Ich rufe Ihnen ein tief empfundenes Vergeltsgott nach, ganz persönlich und im Namen unserer Diözese. Vergeltsgott für Ihr großes Lebenswerk, für Ihren Petrusdienst, für Ihre persönliche Beziehung zu unserer Diözese und zu unserem Land. Sie haben Bischof Karl Golser und mich zu Bischöfen unserer Diözese ernannt und dadurch bleiben Sie untrennbar mit der Kirchengeschichte unserer Diözese verbunden. Die Begegnungen, die ich auch noch in den Jahren nach Ihrem Rücktritt mit Ihnen hatte, gehören jetzt für mich zu einem besonderen und kostbaren Schatz der Erinnerungen. Über die Brücke des Glaubens, der Dankbarkeit, der Hoffnung und des Gebetes bleiben wir miteinander verbunden. Ich bitte Sie um Ihren Segen vom Himmel aus für Ihren Nachfolger, unseren Papst Franziskus und die ganze Kirche. Ich bitte Sie um Ihren Segen für mich und unsere Diözese. Der menschgewordene, gekreuzigte und auferstandene Herr lasse sie endgültig und für immer erleben, was seine Krippe und sein Kreuz uns verheißen: Erlösung und Leben in Fülle.
Zum Tode Benedikt XVI. Seine Bezeichnung für die Geschichtsbücher längst erfunden. Professor Papst nannte man ihn, weil seine Ansprachen vor der UNO, Berliner Reichstag oder im britischen Parlament eindrucksvoll wie Vorlesungen waren und weil er aus seiner Liebe zur akademischen Theologie nie einen Hehl gemacht hat. Nun ist Josef Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI., gestorben. Er wurde 95 Jahre alt. Zu Beginn seiner großen Karriere war von einem Panzerkardinal oder einem Wachhund Gottes noch nichts zu hören. Der junge, schüchterne Priester aus Bayern füllte in Bonn selbst die größten Hörsäle. Seine Brillanz veranlasste den Kölner Kardinal Josef Frings, den gerade 35-Jährigen, zu seinem Berater beim Zweiten Vatikanischen Konzil zu machen. Über den hoch angesehenen Frings und über viele Gespräche mit anderen Konzilsvätern nahm Ratzinger erheblichen Einfluss auf diese größte Kirchenversammlung des 20. Jahrhunderts. Sein Stern ging leuchtend auf. Unterdessen bekam er, wie Kollegen spöttelten, den Wanderpokal der theologischen Fakultäten. Bonn 1959, Münster 1962, Tübingen 1966, Regensburg 1969 wurde zur Wiederannäherung an seine eigentliche Heimat Bayern. Der Euphorie des Konzils folgte ein Aufbruch, aber auch eine Zeit der Verunsicherung, Experimentierfreude im Gottesdienst, Bildersturm bei Kircheneinrichtungen und liturgischen Schätzen. Hätte sich die Kirche zu sehr dem Zeitgeist angedient, auch der verschreckte Konzilstheologe Ratzinger wandte sich nach der Revolution der 68er der Verteidigung der Tradition und der Volksfrömmigkeit seiner Jugend zu. Ratzinger ist nun auch der letzte der 144 von Papst Paul VI. Ernannten Kardinäle gestorben. Der Konzilspapst schätzte den romtreuen Konzilstheologen außerordentlich, wohl auch, weil beide dem postkonziliaren Richtungsstreit gleich wenig abgewinnen konnten. Viele sprachen von einem Papst des Übergangs, 78 Jahre alt, und dass seinen Gedanken an das Klavier und den Ruhestandsschreibtisch im bayerischen Pendling gerissen. Freimütig berichtete er, wie das Fallbeil auf ihn niedergegangen war. Der Mensch Josef Ratzinger schien bei Benedikt XVI. Viel stärker durch als beim Glaubenswächter. Einfachheit, Bescheidenheit, Harmoniebedürfnis. Seine drei Enzykliken gehören zum besten päpstlicher Theologie überhaupt.
Vatikan, Trauerfeier für Benedikt XVI. In deine Hände übergeben wir seinen Geist. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ist am vergangenen Donnerstag im Vatikan zur letzten Ruhe geleitet worden. Papst Franziskus würdigte bei der zweistündigen Totenmesse auf dem Petersplatz die Weisheit und das Feingefühl seines Vorgängers. In seiner Predigt ging Papst Franziskus besonders auf Benedikts Gottvertrauen ein, auf seine Hingabe im Gebet und Liebe zum Evangelium. Er erinnerte zudem an die Mühen des Papsttums, die schwierigen Aufgaben, denen sich ein Hirte stellen müsse, zwischen Kreuzungspunkten und Widersprüchen. Gottvertrauen aber bringe die Sanftmut hervor, die fähig ist zu verstehen, anzunehmen, zu hoffen und alles zu wagen, auch über das Unverständnis, das dies hervorrufen könne, hinaus. Es lasse den Hirten verstehen, was zu tun ist, und passe sein Herz und seine Entscheidungen den Zeiten Gottes an. In seiner Predigt zitierte der Papst vielfach aus den Texten des Gottesdienstes und bezog deren Aussagen eher indirekt auf seinen Vorgänger. In mehreren Passagen zitierte Franziskus auch Benedikt XVI., unter anderem aus dessen Enzyklika Deus Caritas Es und der Predigt, die Benedikt XVI. Zu seiner Amtseinführung 2005 gehalten hatte. Franziskus hob zudem die ermüdende Last hervor, die auf den Schultern desjenigen liege, der für andere eintritt. Auch sprach er von der Zermürbung der Salbung, als kirchlichen Hirten, vor allem dort, wo das Gute zu kämpfen hat und die Brüder und Schwestern in ihrer Würde bedroht werden. Schließlich erwähnte Franziskus die Rolle der Katholiken, die einem Papst anvertraut seien. Sie begleiteten sein Leben und vertrauten es anschließend Gott an. Er rief die Gläubigen dazu auf, Benedikt mit Dankbarkeit und Hoffnung noch einmal jene Liebe zu erweisen, die nicht vergehe. Wir wollen dies mit derselben Salbung und Weisheit, mit demselben Feingefühl und derselben Hingabe tun, die er uns im Laufe der Jahre zu schenken wusste. So Franziskus. Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst. Laut Angaben des Vatikans nahmen 50.000 Menschen auf dem Petersplatz an der Trauerfeier teil. Rund eine halbe Stunde vor Beginn des Requiems wurde der verschlossene Holzsarg mit dem Leichnam des emeritierten Papstes von 12 Trägern auf den Vorplatz des Petersdoms gebracht. Der langjährige Privatsekretär von Benedikt XVI., Erzbischof Georg Genswein, legte anschließend ein Evangelienbuch auf den Holzsarg. Danach beteten die Menschen auf dem Platz den Rosenkranz. Papst Franziskus stand der anschließenden Trauerfeier vor, zelebrierte aber nicht selbst, wie in jüngster Zeit wegen seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten infolge eines Knieleidens öfters geschehen. Die Zelebration am Altar übernahm der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re. In den auf die Predigt von Franziskus folgenden Fürbitten wurde zunächst auf Deutsch gebetet für den emeritierten Papst Benedikt, der im Herrn entschlafen ist. Dann folgten in unterschiedlichen Sprachen Fürbitten für den amtierenden Papst und weitere Anliegen. Das Requiem endete mit einem letzten Gruß von Papst Franziskus am Sarg seines Vorgängers. Stehend segnete er den Sarg von Benedikt XVI. Mit einem Kreuzzeichen, legte dann die Hand darauf und verharrte eine Weile mit gesenktem Kopf. Zehntausende Menschen applaudierten als Zeichen des Respekts, als der Sarg nach der Totenmesse in den Petersdom getragen wurde. Dort fand in der Krypta die eigentliche Beisetzung im kleinen Kreis statt. Die Prozession hinter dem Sarg wurde von Erzbischof Genswein angeführt. Benedikt XVI. Hatte sich das frühere Grab seines 2005 verstorbenen Vorgängers Johannes Paul II. Als Bestattungsort gewünscht. Viele hochrangige Vertreter aus Kirche, Religionen und Politik nahmen an der Messe teil, darunter aus Italien Staatschef Sergio Mattarella und Premierministerin Giorgia Meloni sowie die gesamte deutsche Bundesspitze um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Zur Feier nach Rom kamen auch Belgiens König Philippe, Spaniens Ex-Königin Sophia und mit Katalin Novak, Andrzej Duda sowie Marcello Rebello de Sousa die Staatsoberhäupter von Ungarn, Polen und Portugal. Das offizielle Österreich wurde durch Altbundespräsident Heinz Fischer vertreten.
Das Bibelteilen in Gemeinschaft, ein wertvoller Schatz. Die Bibel speichert das Wissen darüber, dass sich Menschen immer nach einem guten Leben gesehnt haben und überzeugt waren, dass es in einer guten Gottesbeziehung zu finden ist, sagt Stefan Huber, diözesaner Referent für Bibelpastoral. Zum Sonntag des Wortes Gottes erklärt er die Bedeutung des Bibelteilens. Welchen Bezug hat die Bibel zum täglichen Leben? Stefan Huber antwortet: Wenn ich die Bibel auf gut Glück aufschlage und hoffe, einen Text zu finden, der mit meinem Leben zu tun hat, dann werde ich vielleicht enttäuscht. Oft muss ich um einen Zugang zu einem Text ringen, damit ich daraus Kraft fürs Leben schöpfen kann. In der Bibel sind Glaubenserfahrungen festgehalten, die über Jahre und Jahrhunderte gesammelt wurden und in ihrer Auswahl wie ein Programm wirken. Das ist ein wertvoller Schatz, der uns heute helfen kann, in eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen einzutauchen, damit das Leben gelingt. Wie kann man einen Zugang zur Bibel finden? Durch eine persönliche Auseinandersetzung mit den Bibeltexten, durch die Predigt, aber auch durch das Gespräch mit anderen Menschen, die gleichzeitig Erfahrene sind und weiterhin Suchende bleiben. Das Bibelteilen ist eine niederschwellige Form, um einen Zugang zur Lebensbotschaft der Bibel zu gewinnen. Ist das Bibelteilen deshalb einer der Schwerpunkte des Diözesanen-Jahresthemas Nahe und Gemeinsam? Ja, die Bibel zu lesen und darüber ins Gespräch zu kommen, hat viel mit Nähe zu tun. Nach der Pandemie müssen Beziehungen oft neu geknüpft, gepflegt oder vertieft werden. Mit dem Bibelteilen ist die Erwartung verbunden, dass die Menschen dadurch ihr Leben neu deuten und neu in Gemeinschaft gestalten können. Was kann man sich unter Bibelteilen konkret vorstellen? Beim Bibelteilen treffen sich Menschen, die in 7 Schritten vom Lesen über das Meditieren, über Gespräche und das Gebet in den Austausch, in das Teilen von Gedanken kommen. Das Tolle daran ist, dass es dafür keine Experten braucht, die Fachwissen vermitteln. Jeder Mensch kann einen Bezug zu einem Bibeltext herstellen und den anderen Wertvolles mitgeben. Welche Bedeutung haben diese Gruppen, die Bibel teilen, für das Glaubensleben? Neben der persönlichen Bereicherung wird mit dem Bibelteilen oft die Hoffnung verbunden, dass sich daraus kleine Gemeinschaften entwickeln, die in die Kirche und in die Gesellschaft hineinwirken. Dafür müssen Menschen gut zusammenfinden und das Bedürfnis spüren, über das Gespräch hinaus mit einem gemeinsamen Auftrag handeln zu wollen. Da braucht es Geduld, bis das in einigen Fällen klappt. Jedes einzelne Treffen, jedes Gespräch hat aber auch für sich gesehen einen besonderen Wert.
Meinung.
Franz Dutzer über eine neue Aufklärung. Angesichts der vielfältigen Krisenerscheinungen unserer Zeit wird immer öfter von der Notwendigkeit einer neuen Aufklärung gesprochen. Was ist damit gemeint? Das eben beginnende Jahr 2023 trägt noch viele Lasten und nicht bewältigte Krisen des vergangenen Jahres, ja eigentlich vieler vergangener Jahre mit sich. Sie müssen gar nicht zum wiederholten Mal aufgelistet werden. Wir kennen sie zur Genüge. Verlieren wir angesichts der drängenden Herausforderungen den Boden unter den Füßen? Kann uns eine neue Aufklärung die notwendende Orientierung bieten? Ja, mehr noch, einen Ausweg öffnen? Der Prozess der europäischen Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert von Immanuel Kant auf die bekannte Formel vom Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit gebracht, führte zu einer Befreiung des Denkens und der menschlichen Vernunft von der einengenden Übermacht weltlicher und kirchlicher Herrschaft. Wissenschaftliches Suchen und daraus folgende technische Nutzanwendungen ebenso wie neue medizinische Erkenntnisse führten zu einem beeindruckenden Wandel in den europäischen Gesellschaften. Unterstützt wurde dieser Wandel durch die ökonomische Theorie eines Adam Smith, wonach das individuelle Streben nach eigenem Nutz zum Wohlstand der Nationen führe. Doch das Licht der Aufklärung warf viele Schatten. Die heute noch immer nachwirkende Kolonisierung weiter Teile der Welt, die durch eine Überbetonung des Individualismus geförderte Tendenz zu Egoismus, Gewinnstreben und Konkurrenzdenken und die Vorstellung von grenzenlosem Wachstum mit all seinen verheerenden Folgen für Mensch und Natur. Es kann nicht darum gehen, hinter die Aufklärung zurückzugehen, die von der Aufklärung in die Welt gebrachten emanzipatorischen Prinzipien der Freiheit, der Vernunft und der Gleichheit müssen aber vor dem Hintergrund der Welt des 21. Jahrhunderts neu buchstabiert und reflektiert werden. Eine neue Aufklärung wird sich mit der Frage nach einem vertretbaren wissenschaftlichen und technischen Fortschritt befassen müssen, mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur, mit der Ungleichheit zwischen den Ländern des Nordens und denen des globalen Südens, mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit und demokratischer Teilhabe und auch mit der möglichen Auslöschung der Menschheit durch das atomare Arsenal. Die Philosophin Corinne Bellucon schreibt dazu: Die neue Aufklärung ist ökologisch und erfordert ein Bewusstsein für unsere Verwundbarkeit sowie eine Aufgeschlossenheit für das Andersartige, die ein umsichtigeres Bewohnen der Erde und ein gerechteres Zusammenleben mit den anderen Lebewesen ermöglicht. Papst Franziskus macht in seiner Enzyklika Laudato Si mit anderen Worten, aber mit der gleichen Botschaft auf die Notwendigkeit einer neuen Aufklärung aufmerksam. Die Natur wird gewöhnlich als ein System verstanden, das man analysiert, versteht und handhabt. Doch die Schöpfung kann nur als ein Geschenk begriffen werden. Unsere Gesellschaft ist gut beraten, die Anstrengung einer neuen Aufklärung auf sich zu nehmen, um rechtzeitig eine Haltung einzuüben, die diesem Geschenk angemessen ist.
Hermann Raffaener mit Gedanken am Beginn des Jahres. Am Ende des alten und zu Beginn des neuen Jahres spüren wir stärker als sonst unsere Vergänglichkeit und sind für grundsätzliche Überlegungen empfänglich. Grundsätzliche Überlegungen über unsere Vergänglichkeit stellen auch die öffentlichen Vertreter an. Staatspräsident Sergio Mattarella warf am Silvestertag in seiner Ansprache Fragen auf, die uns alle angehen. Tatsache, dass jetzt eine Frau die italienische Regierung anführt, erachtet der Staatspräsident als ein Zeichen der Reife des Landes. Er erinnerte daran, dass am Neujahrstag Italiens Verfassung 75 Jahre alt wird. Verfassung zeige uns den Weg, wir sind alle der Staat, meinte er. Und gab zu bedenken, dass die Steuern dem Gemeinwohl dienen und dass Arbeitslosigkeit die Würde des Menschen beeinträchtigt. Der Klimawandel, der Wandel in der Energieversorgung und der Wandel durch die Digitalisierung müssten mit Mut und Weitblick geplant werden. An die motorisierte Jugend richtete er den Appell, auch am Steuer müsste das Leben leben. Unmissverständlich war die Stellungnahme des Staatspräsidenten zum Krieg in der Ukraine. Der Krieg beschmutze das Land mit einer Blutspur, die Verantwortung trage der russische Aggressor. Auch der österreichische Bundespräsident nutzte in der Neujahrsansprache die Nachdenklichkeit seiner Landsleute. Er äußerte nach der Aufdeckung von Machtmissbrauch Zweifel an der Integrität der Politik und forderte diese zur Generalsanierung auf. Er warnte die Österreicher vor unnützen Jammern und ersuchte sie, Hoffnung zuzulassen und an den guten Ausgang zu glauben. Man helfe einander am besten durch das Miteinander, nicht durch das Gegeneinander. Nicht nur Politiker, sondern auch Bürger haben am Beginn eines neuen Jahres ihre Sorgen und ihre Heilmittel. Viele von uns gehen in sich und machen sich Gedanken über den Weg in die Zukunft. Wir machen uns Gedanken über unsere geistige Ausstattung. Aufschlussreich und zugleich hilfreich könnte das Rezept der 4H einer erfahrenen und nachdenklichen Frau sein. Die 4H stehen für Herz, Hirn, Humor und Hoffnung. Wer die 4H hinterfragt, entdeckt starke Begleiter auf dem schwierigen Weg, der vor uns liegt. Herz steht für Liebe, Mitgefühl, Mitleid, Ehrlichkeit, Empathie und Solidarität. Im Hirn wiederum sind andere wichtige Eigenschaften angesiedelt. Dazu gehören Vernunft und Klugheit, Abwägen und Überlegen, Vorsicht und Rücksicht. Arm werden wir, wenn es das dritte H, den Humor, nicht gibt. gäbe Ehrfurcht für Freude und Heiterkeit, für Freundlichkeit und Gelassenheit, Eigenschaften, die unsere Gesundheit fördern. Die Hoffnung auf das vierte H hat für Christen einen hohen Rang. Sie zählt mit dem Glauben und der Liebe zu den drei göttlichen Tugenden. Die Hoffnung lässt uns nicht zugrunde gehen, heißt es im Römerbrief. Hoffen bedeutet, sich auf Gottes Wort zu verlassen. Friedrich Hölderlin, ein leidender Dichter, stellte die Frage, was wäre das Leben ohne Hoffnung? Deutsche Zukunftsforscher sprechen von einem Absturz der Zuversicht und behaupten, dass ein großer Teil der Bevölkerung mit Angst und Sorge in die Zukunft schaut. Die Ratschläge der zwei Staatspräsidenten und das 4H-Programm helfen uns diesem schwierigen Weg.
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
Bethlehem-Licht, ein Licht für den Frieden. Bereits zum 31. Mal kommt das Friedenslicht aus Bethlehem nach Südtirol und wird hier von den Pfadfindern in Zusammenarbeit mit AGSCHI und anderen Verbänden als Symbol des Friedens verteilt. Das Friedenslicht steht dabei für die Hoffnung auf Frieden, welche alle Menschen unabhängig von Religion und Nationalität verbindet und erinnert an die Pflicht, sich für eben solchen einzusetzen. Die Pfadfinder wollen dem Auftrag ihres Gründers, Lord Robert Baden-Powell, folgen und sich für eine bessere Welt einsetzen. Mit der Weitergabe des Lichts von Mensch zu Mensch soll auch der Friede zwischen den Menschen weitergegeben werden und wachsen. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen uns bewusst wird, dass wir Frieden nicht als selbstverständlich sehen dürfen, ist das wichtiger als je zuvor. Während im vergangenen Jahr Projekte in Südtirol unterstützt wurden, sollen heuer wieder Projekte im Ausland gefördert werden. So gibt es finanzielle Hilfe für die Suore della Providenza in Moldawien. Dort finden ukrainische Flüchtlingskinder Unterkunft. Spenden aus der Aktion Friedenslicht gehen auch an die Liebenzeller Mission, die im Rahmen des Projektes Upwenzi in einem Dorf in Malawi bereits einen Kindergarten, eine Grundschule und ein Maislager für Hungerzeiten errichtet hat. Durch die Spenden soll ein neues Bewässerungssystem für eine bessere Lebensmittelversorgung errichtet werden. Die Kirche ist das soziale Zentrum der Gemeinde Nagulade Vunipadu in Indien, die auch von Missio Bozen Brixen unterstützt wird. Hier werden auch Kinder von Lehrpersonen unterrichtet, die sie auf den Besuch der Schule vorbereiten. Die Kirche liegt aber in der Nähe eines Flusses und wird häufig überschwemmt. Deshalb sollen mit den Spenden ein kleines Pfarrhaus und ein Pfarrsaal, der als Versammlungsraum dienen soll, an einem sicheren Ort gebaut werden. Die Pfadfinderschaft nimmt das Licht am 23. Dezember um 15:45 Uhr am Brenner entgegen und bringt es um 19 Uhr zur Übergabefeier in den Bozner Dom. Von dort aus geht es in die Pfarrgemeinden Südtirols.
Vatikan. Erzbischof Giovanni Pietro dal Toso. Amtszeit ist beendet. 5 Jahre lang war der aus Leifers stammende Erzbischof Giovanni Pietro dal Toso Präsident der päpstlichen Missionswerke. Vor wenigen Tagen hat Papst Franziskus Emilio Nappa aus Neapel in dieses Amt berufen. Die Amtszeit als Präsident der päpstlichen Missionswerke ist auf insgesamt 5 Jahre ausgerichtet. Papst Franziskus hat den Auftrag dal Tosos nicht verlängert und am 3. Dezember den aus Neapel stammenden Emilio Nappa zu seinem Nachfolger bestimmt. Mit welchen Aufgaben dal Toso künftig betraut wird, ist nicht bekannt. Er konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden, Der Tasso wird über Weihnachten in seiner Heimatpfarrei Leifers unterstützend tätig sein. Giovanni Pietro Dal Tasso hat dann im Vatikan in den vergangenen Jahrzehnten eine steile Karriere hingelegt. Im Juni 2010 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. Zum Sekretär des päpstlichen Rates Cor Unum, dessen Aufgabe war es, die Initiativen des Papstes im Bereich humanitärer Hilfe und Entwicklung umzusetzen. Anfang 2017 wurde dieser päpstliche Rat aufgehoben und dessen Zuständigkeiten wurden vom neu errichteten Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen übernommen. Noch im selben Jahr wurde Dal Tasso in ein neues Amt berufen. Im Dezember 2017 wurde er zum Erzbischof ernannt und geweiht und als solcher wurde er mit der Präsidentschaft der päpstlichen Missionswerke betraut. Diese unterstehen der Evangelisierungsbehörde und setzen sich aus 4 Werken zusammen: dem Werk der Glaubensverbreitung, der Kindermission, dem Werk des heiligen Apostels Petrus für Zwecke des Klerus sowie der Missionsunion. Auch die Agentur Fides gehört zu den Missionswerken. Dal Tasso stand somit einer päpstlichen Einrichtung vor, die in mehr als 140 Ländern vertreten ist. Mit der jüngsten Kurienreform hatte sich Papst Franziskus persönlich zum Leiter der neu geschaffenen Evangelisierungsbehörde gemacht. Das Dikasterium vereint den Rat für Neuevangelisierung und die bisherige Missionskongregation. Dem Papst sollen 2 Propräfekten mit unterschiedlichen Zuständigkeiten zuarbeiten. Ihre offizielle Ernennung steht aber noch aus. Der österreichische Mission-Nationaldirektor Pater Karl Wallner, der erst kürzlich als Hauptreferent bei einem Treffen der charismatischen Erneuerung in Brixen war, hat Giovanni Pietro Dal Tasso für seinen Einsatz und sein Herz für die Weltmission und für das Nachhaltige, das er auf den Weg gebracht hat, gewürdigt. Dal Tasso hat intensiven Kontakt zur Mission Nationaldirektion in Wien gehalten. Mit ihm hatte erstmals ein Missionswerke-Präsident Mission Austria besucht und das sogar mehrmals. Erst im vergangenen Herbst war Dal Tasso zudem mit 3 der 4 Generalsekretäre der päpstlichen Missionswerke bei einem Arbeitstreffen in Wien.
Wallfahren. Mit dem Pilgerbüro unterwegs. Das Pilgerbüro der Diözese musste in den vergangenen 2 Jahren wegen der Corona-Pandemie große Einschränkungen in Kauf nehmen. Im Jahr 2022 konnten aber laut dem Leiter des diözesanen Pilgerbüros, Thomas Stürz, bereits wieder mehr als die Hälfte der geplanten Wallfahrten und Pilgerreisen durchgeführt werden. Das lässt auf ein gutes Pilgerjahr 2023 hoffen, wie auch die neu erschienene Broschüre des Pilgerbüros veranschaulicht. Im Herbst 2023 wird ein besonderes Jubiläum gefeiert, nämlich die Heiligsprechung des großen China-Missionars Josef Frei-Nademetz. Im Oktober 2003 ist er vom Papst Johannes Paul II. Zur Ehre der Altäre erhoben worden. Aus diesem Anlass findet eine große Wallfahrt mit Bischof Ivo Muser nach Rom statt, wo des Heiligen und der Heiligsprechung gedacht werden soll. Auch 2023 werden zahlreiche Busreisen angeboten, wie etwa nach Rom, Assisi, in die Ostschweiz, Tuscien, Lourdes, Niederösterreich mit seinen Klöstern, in die Lombardei, nach Venetien und Salzburg zum Adventsingen. Flüge hingegen ermöglichen Pilgerreisen und Wallfahrten auf Sardinien, im Heiligen Land, nach Norwegen zu den Stabkirchen und den Marienwallfahrtsorten Lourdes, Fatima und Guadalupe in Mexiko. Zudem werden auch Fußwallfahrten nach Santiago de Compostela und in den Dolomiten angeboten. Insgesamt 19 verschiedene Ziele sollen 2023 angesteuert werden, mit Jordanien im Februar 2024. Dazu kommen noch einige Wallfahrten für geschlossene Gruppen und Vereine, die in der Broschüre nicht angeführt worden sind. Die Broschüre des Pilgerbüros ist vor Weihnachten erschienen und listet eine Reihe von interessanten Angeboten auf.
Ehrenburg, Gottfried Kaser. Im Alter von 82 Jahren ist am 19. Dezember im Girlaner Jesuheim der Priester Gottfried Kaser verstorben. Kaser wirkte lange Jahre als Pfarrer in Prettau bzw. im Ahrntal, dann als Pfarrer sowie Dekan im Eggental und als Seelsorger im Pustertal. Kaser wurde am 15. Oktober 1940 in Kienz geboren und 1965 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1966 und 1980 wirkte er als Kooperator in Mühlwald, Aldein, Laas, St. Michael bei Eppern, Sexten und St. Ulrich. 1980 wurde er Pfarrer von Prettau, wo er bis 2004 wirkte. Von 1981 bis 1997 war er gleichzeitig Pfarrer in St. Peter Arm und zudem von 1997 bis 2004 Pfarrer in Steinhaus. Von 2004 bis 2020 war Kaser Dekan und Pfarrer in Deutschenofen, seit 2006 Pfarrer in Ecken und seit 2013 Pfarrer in Welschenofen. Im Jahr 2016 wurde Kaser von seinen Aufträgen als Pfarrer entbunden, wirkte aber weiterhin als Seelsorger in Ehrenburg, Pfalzen und Kienz. Im Jahr 2021 wurde Kaser zum Seelsorger von Therenden ernannt.
Großes Sternsingentreffen in Bozen. Unterwegs im Auftrag Jesu. Das Wort Danke war an diesem Nachmittag im Bozener Dom immer wieder zu hören. Es richtete sich an die rund 300 Sternsingerinnen und Sternsinger sowie ihre Begleitpersonen, die gemeinsam mit Bischof Ivo Muser eine Andacht feierten. Es war ein buntes Bild, das sich am vergangenen Samstag im Bozener Dom bot. In ihren farbenprächtigen Gewändern, mit den verschiedensten goldenen Kronen und Turbanen auf dem Kopf, drängten sich die vielen Sternsingerinnen und Sternsinger in den Bänken. Ihre Köpfe wurden von vielen unterschiedlich gestalteten Sternen überragt, die Sternsinger stolz in den Händen hielten. Über 300 Kinder und Begleitpersonen aus 34 verschiedenen Pfarreien waren der Einladung der katholischen Jungschar nach Bozen zum Sternsingentreffen gefolgt. Bischof Ivo Muser sprach ein großes Dankeschön dafür aus, dass ihr unterwegs gewesen seid als Königinnen und Könige im Auftrag des größten und wichtigsten Königs, den es gibt, im Auftrag Jesu. In Anlehnung an das Lied »Ein Kind verändert die Welt«, das vom Minichor Bruneck zum Auftakt gesungen wurde, verwies der Bischof auf den tieferen Sinn der Sternsingen-Aktion. Wir schauen über unser Land hinaus zu anderen Menschen und Kulturen. In diesem Jahr geht der Blick unter anderem nach Tansania. Mit einem Teil der Spendengelder wird dort in der Ortschaft Msindo der Bau einer Werkstatt unterstützt, in der Dreiräder für Menschen mit Beeinträchtigung hergestellt werden. Es ist das Heimatdorf von Tumaini Ngonyani, Seelsorger in Diesens, St. Felix und unsere liebe Frau im Walde, der über das Projekt berichtete. Nach der Andacht sprachen auch Landesrätin Walter aus Deeg, Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller, Johanna Brunner, Leiterin des Amtes für Ehe und Familie der Diözese Bozen-Brixen und Christoph Buratti, Mitglied des Bozener Gemeinderates, Lob und Dank für die Aktion.
Brixner Theologische Gespräche – Sehnsucht nach mehr. Unter dem Motto Sehnsucht nach mehr finden auch in diesem Jahr an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen die Brixner Theologischen Gespräche statt. Sie sind ein Vertiefungsangebot im Rahmen der Brixner Theologischen Kurse Plus. Sie greifen aktuelle und relevante Themen aus Gesellschaft, Theologie und Kirche auf und stellen sie zur Diskussion. Die 4 Kurstage möchten zum einen reflektierten Glauben verhelfen und neue Impulse für das Glaubensleben und die Tätigkeiten in der Seelsorge geben. Am 21. Jänner werden 2 Fachvorträge angeboten. Von 9 bis 12 Uhr referiert Professor Ulrich Fistil zum Thema: Welchen Vorteil hat der Mensch davon, dass er sich anstrengt? Das Buch Kohelet entfaltet diese Problematik in all ihren Facetten. Am Nachmittag steht von 13.30 bis 16.30 ein Vortrag des Bibelwissenschaftlers, Universitätsprofessor Georg Fischer auf dem Programm. Im Rahmen des Vortrages werden einige biblische Texte angesehen, in denen wenig beachtete Aspekte Gottes aufleuchten. Weitere Vorträge im Rahmen der Brixner Theologischen Gespräche, jeweils von 9 bis 12 und von 13.30 bis 16.30, finden am 4. Februar statt. Universitätsprofessor Ewald Volker erläutert Impulse der Erneuerung von Peter Riegler. Über dessen Wirken und Wirkung als Exerzitienleiter spricht Josef Thorer. Friedensethik im Spannungsfeld zwischen Pazifismus und Realpolitik steht im Mittelpunkt des Vortrages von Professor Markus Molling am 25. März. Am Nachmittag beleuchtet Professor Jörg Ernesti das Thema Die Päpste und der Weltfrieden. Sehnsucht nach einer geschwisterlichen Kirche? Dieser Frage geht Universitätsprofessor Franz Weber am 29. April nach. Ist das Ende des Menschen nahe? Kleine Hinführung zu Post- und Transhumanismus, lautet der Titel des Vortrages von Professor Christoph Amor am Nachmittag. Weitere Auskünfte zu den Brixner Theologischen Gesprächen bzw. Anmeldungen unter der Telefonnummer 0472 27 11 21.
Menschen mit Beeinträchtigung in die Arbeitswelt integrieren. Es braucht ein Umdenken. Das Thema Vielfalt in der Arbeitswelt prägt zunehmend die öffentliche Debatte. Hierbei geht es nicht nur um die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie die Integration verschiedener Kulturen und Ethnien, sondern auch um die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Ein Gespräch mit Ulrich Seitz, der in mehreren Bereichen ehrenamtlich tätig ist. Herr Seitz, Sie sind unter anderem Beauftragter des Gemeinderates Bozen für die Belange von Menschen mit Behinderung und kümmern sich um neue Konzepte der Arbeitseingliederung und den Abbau von architektonischen Barrieren. Was wird getan, um die Teilhabe von Menschen mit Handicap in die Arbeitswelt zu erhöhen? Ulrich Seitz. Die Infrastruktur ist in vielen Fällen nicht gegeben. Hunderte Menschen mit Beeinträchtigungen haben weder einen Laptop noch einen Internetanschluss oder ausreichend Datenvolumen, um an der digitalen Welt teilzuhaben. Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt für Menschen mit Beeinträchtigung hart getroffen. Insgesamt waren im Herbst 2022 in der Gemeinde Bozen rund 40% mehr Personen ohne Beschäftigung als im gleichen Monat des Jahres 2019. Die vergangenen 30 Monate haben die Erfolge der vergangenen Jahre in einigen Bereichen, wie etwa in der Gastronomie, der Hotellerie und den Catering-Service-Betrieben in kürzester Zeit zunichte gemacht. Diese Entwicklung bereitet Sorgen, da die Langzeitarbeitslosigkeit bei Menschen mit Beeinträchtigung ein gravierendes Problem darstellt. Eigentlich ist alles ein wenig paradox. Einerseits können Stellen aufgrund eines Mangels an Personalressourcen nicht nachbesetzt werden. Andererseits schaffen wir es bei den Schwächsten in der Gesellschaft nicht, konsequent neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice oder Umschulungen durchzusetzen. Warum gibt es in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt nach wie vor Berührungsängste gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung, weil leider allzu oft künstliche Ängste da sind, die es eigentlich nicht geben dürfte. Falsches Mitleid und eine nicht praxisbezogene Einstellung zu den effektiven Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt sind oft hinderlich, um Projekte voranzutreiben. Gerade Kleinstbetriebe, die sich mit viel Engagement um ihre Angestellten mit Beeinträchtigung gekümmert haben, fallen immer öfters aus. Meinen Mitarbeitern und mir ist es gelungen, einen runden Tisch einzurichten, an dem Wirtschaftstreibende und Eltern mitarbeiten, um praktikable Maßnahmenpakete zur Fortbildung von Menschen mit Beeinträchtigung anzubieten, wie etwa Tätigkeiten im Büro mit Fokus Erlernen neuer digitaler Programme und Verbesserung von Sprachkenntnissen. Was kann helfen, bestehende Bedenken aufzulösen? Das geschieht am besten durch das Aufzeigen positiver Beispiele. Gerade jene Fälle, wo sich Menschen erfolgreich einen Arbeitsplatz gesichert und fachlich weitergebildet haben, helfen bei der Einbindung von Personen mit Beeinträchtigung am besten weiter. Viele Firmen haben gute Ideen, um die Integration voranzutreiben. Welche Veränderungen braucht es Ihrer Meinung nach und welche sind die größten Herausforderungen für die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung? Es braucht vor allem ein Umdenken in der Gesellschaft. Menschen mit Beeinträchtigung sollen den Sprung ins Arbeitsleben nicht deshalb schaffen, damit wir unser Gewissen beruhigen. Vielmehr geht es darum, die Qualität des Arbeitsplatzes, die Aus- und Weiterbildung sowie die Entwicklungschancen des Einzelnen zu verbessern. Welche sind die Aufgaben eines Arbeitseingliederungsbeauftragten? Man muss sich mit viel Herzblut und Engagement um jene Mitbürgerinnen und Mitbürger kümmern, die trotz einer Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz anstreben. Dies setzt den kontinuierlichen Austausch sowohl mit den Vertretern der Wirtschaft als auch den öffentlichen Behörden voraus. Leider sind die Arbeitseingliederungsbeauftragten oft nur ehrenamtlich tätig und ohne Budget ausgestattet. Dieser Umstand wird zusehends problematischer, da es immer wichtiger wird, in Informations- und Sensibilisierungskampagnen zu investieren und die Beratungstätigkeit auf ein neues Niveau zu heben. Für inklusionswillige Arbeitgeber ist es mitunter schwierig, Menschen mit Beeinträchtigung in Stellenanzeigen zu vermitteln, dass sie im Unternehmen willkommen sind. Häufig bleiben Bewerbungen aus. Was würden Sie raten? Ja, das kann ich bestätigen. Es kommt darauf an, kreativ zu sein und sämtliche Möglichkeiten bei der Stellenausschreibung zu nutzen. Besonders wichtig ist, dass auf Referenzen zurückgegriffen wird, um möglichst viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu sensibilisieren. Wie barrierefrei sind die Karrierechancen in den Südtiroler Unternehmen? Karrierechancen von Menschen mit Beeinträchtigung sollten konsequent gefördert werden. Ich habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht, gerade in der Gastronomie, wo Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehr stark gefördert wurden und anschließend Karriere gemacht haben. Ähnliches gilt für die Bereiche Marketing und Hotelreservierung. Wird man in 10 Jahren sagen können, dass die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung im sozialen sowie beruflichen Alltag vollständig gelungen ist? Ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang immer wieder zu neuen Herausforderungen kommen wird. Wir werden auch künftig kaum in der Lage sein, zu beurteilen, ob die Integrationsmaßnahmen vollständig gelungen sind, da das Arbeitsleben extrem schnelllebig geworden ist und wir insbesondere im Bereich der Digitalisierung nicht einschätzen können, wie die Entwicklung weitergeht.
Brüssel, EU-Parlament, Sternsinger-Gruppe zu Gast. Für 4 Jugendliche der Sternsingen-Gruppe Wiesen ging es zusammen mit ihrer Begleiterin Maria Osanna und Magdalena Ferdig, zweite Vorsitzende der Jungschar, nach Brüssel. Die Reise hatte die Gruppe bei der jährlichen Verlosung der Jungschar gewonnen. Aus 5 Nationen reisten Kinder und Jugendliche nach Brüssel und waren im Europaparlament zu Gast. Sie vertraten dabei alle europäischen Sternsinger, die rund um den Jahreswechsel Spenden sammeln. Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland, empfing die Königinnen und Könige im Europaparlament und bedankte sich bei ihnen für ihren Einsatz. Die Kinder und Jugendlichen überbrachten den Abgeordneten die Segenswünsche und präsentierten ihre Wünsche und Appelle, was getan werden muss, um Kinder weltweit besser zu schützen und ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Die Mädchen und Jungen hatten sich im Vorfeld des Empfanges intensiv mit dem Thema Kinderrechte und dem Schutz von Kindern beschäftigt. Neben der Besichtigung des Parlaments stand auch der Besuch bei den Abgeordneten auf dem Programm. Die Gruppe aus Wiesen stattete dem Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann einen Besuch ab und überbrachte ihm die Segenswünsche. Für die Sternsingen-Gruppe aus Wiesen war die Reise ein unvergessliches Erlebnis. Die Besichtigung des Parlaments hat mir besonders gut gefallen, meinte der Sternsinger Patrick. Maria Osanna, die sich in Wiesen schon seit vielen Jahren für die Aktion Sternsingen engagiert, erzählt: Die Reise nach Brüssel war gigantisch. So einen Sternsinger-Einsatz hatten wir noch nie. Für mich war es eine tolle Erfahrung, die Jugendlichen nach Brüssel zu begleiten.
Die Welt und wir.
Europäisches Parlament. Eine tiefe moralische Krise. Das Europäische Parlament wird von einer Korruptionsaffäre erschüttert. Das ist aus einem ganz bestimmten Grund besonders schlimm. Das Europäische Parlament sieht sich als das Herz der europäischen Demokratie. In dieser Selbstbeschreibung schwingt viel Pathos mit. Das hat seinen guten Grund. Das Europäische Parlament ist kein vollwertiges Parlament, wie etwa die Parlamente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es verfügt zum Beispiel nicht über die Möglichkeit, selbstständig Gesetze zu erlassen. Es hat auch nicht die Steuerhoheit. Es kann also nicht selbst Einkommensquellen erschließen. Dieses Machtdefizit machen die Parlamentarier in Brüssel mit einem Überschuss an Moral wett. Ihre Erzählung lautet: Wir haben nicht so viele Kompetenzen wie andere, aber wir sind unbestechlicher als andere. Tatsächlich hat das Europäische Parlament im Laufe der Jahre viele Resolutionen verabschiedet, in denen die autoritären Herrscher dieser Welt hart kritisiert wurden, ob der russische Diktator Wladimir Putin, der türkische Herrscher Tayyip Recep Erdogan oder der ungarische Premierminister Viktor Orban. Die Europarlamentarier haben sie alle schon mit scharfen Worten aufs Korn genommen. Sie haben ihnen mit starken Argumenten und aus guten Gründen Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Es ist ohne Zweifel sehr gut, dass eine Institution der Europäischen Union so klar und so deutlich Ungerechtigkeiten anprangert. Die Stimme des Europäischen Parlaments ist wichtig, aber sie muss rein sein. Das ist sie allerdings nicht mehr. Denn seit einigen Tagen wird das Parlament von einer Korruptionsaffäre erschüttert. Offenbar sind Parlamentarier mit viel Bargeld bestochen worden. Noch ist weder das Ausmaß der Korruption geklärt, noch weiß man, wer die Bestechungsgelder bezahlt hat. Die Rede ist von Katar und Marokko. Bewiesen ist das nicht. Doch haben die Bestochenen in den vergangenen Monaten mehrmals versucht, Entscheidungen des Parlaments im Sinne dieser beiden Staaten zu beeinflussen. Das ist noch kein Beweis, allerdings ein starkes Indiz für die Verwicklung dieser beiden Staaten. Wer auch immer die Zahlungen veranlasst hat, das Parlament ringt jetzt um seine Glaubwürdigkeit. Es steckt in einer tiefen moralischen Krise. Nun wird es viele Europäer geben, die sich angesichts des Skandals von der Politik angewidert abwenden und sich sagen, sie sind doch alle gleich, egal ob sie in Brüssel, Rom, Bozen oder anderswo sitzen. Dem muss man entgegenhalten. Nein, das sind sie nicht. Gewiss ist es erschütternd, dass ausgerechnet das Europäische Parlament, das sich selbst als moralische Instanz sieht, von einem Korruptionsskandal erschüttert wird. Doch stimmt auch, dass die Korruption aufgedeckt wurde und nun verfolgt wird. Das würde weder in Russland noch in der Türkei und auch nicht in dem EU-Mitglied Ungarn, das von Viktor Orban regiert wird, geschehen. Dort bleibt Korruption straflos. Im Europäischen Parlament wird das nicht so sein. Wer sich korrumpieren ließ, der wird bestraft werden. Davon kann man ausgehen. Das ist die einzige gute Nachricht in der ganzen Geschichte. Freilich, es wäre besser gewesen, wenn es nie zu einem solchen Skandal gekommen wäre. Die Aufräumarbeiten werden jedenfalls lange dauern.
Demokratie und Diktatur, ein Vergleich. Diktaturen wirkten bis vor kurzem auf viele Europäer anziehend. Am Beispiel China zeigt es sich deutlich, dass es aus guten Gründen damit jetzt vorbei sein dürfte. Es ist gar nicht lange her, da schauten wir Europäer mit einigem Neid auf China. Während in Europa wegen der Pandemie alles dicht gemacht wurde, schien in China alles schon wieder aufzugehen. Uns erreichten Bilder aus China, die jubelnde Menschen auf den Straßen zeigten, während wir unsere Sozialkontakte auf ein Minimum reduzieren und uns in den Wohnungen aufhalten mussten. Es war ein Paradox. Ausgerechnet die Diktatur China schien seinen Bewohnern eine Freiheit ermöglichen zu können, die Demokratie ihren Bürgern verwehrte. Damals kamen auch chinesische Ärzte nach Italien, um den Italienern beim Kampf gegen die Pandemie zu helfen. Europa wirkte plötzlich wie ein Entwicklungsland, China wie ein modernes Land, das uns sehr weit voraus ist. Das war ein Schock. Demokratiemüdigkeit. Viele fühlten sich in dem Gefühl bestätigt, dass eine Diktatur wie China den Demokratien überlegen sei. Diktaturen, so das Argument, könnten schnell entscheiden und ihre Entscheidungen auch durchsetzen. Demokratien hingegen seien langsam schwerfällig, alles in allem unfähig, Probleme zu lösen. Demokratiemüdigkeit macht die Diktaturen attraktiv. Heute zeigt sich das demokratische Weise, dass das ein Irrtum ist. Die chinesischen Kommunisten haben die Pandemie bekämpft, indem sie die Menschen in den Wohnungen über Monate de facto einfach eingesperrt haben. Null-Covid-Politik war die Strategie. Das trieben sie so weit, bis Chinesen zu Tausenden auf die Straße gingen und protestierten. Es waren die ersten Demonstrationen in China seit Jahren. Die Behörden reagierten darauf, indem sie Beschränkungen schnell und völlig und koordiniert aufhoben. Seitdem explodieren die Corona-Zahlen in China. Es wird von täglich 5000 Toten berichtet. Auch der vor 2 Jahren so gelobte chinesische Impfstoff ist nicht wirksam. China importiert inzwischen Impfstoff aus Europa und versucht dies möglichst zu verbergen. Was wir hier sehen, das ist die völlige Inkompetenz einer Diktatur, die gestern noch als Erfolgsmodell gefeiert wurde. Die Inkompetenz ist zu keinem Zufall, sondern systemisch bedingt. Diktaturen sind zwar in der Lage, Entscheidungen schnell zu treffen und sie durchzusetzen, aber sie sind nicht in der Lage, sie ohne größeren Schaden zu korrigieren. Demokratien hingegen sind fehlerhaft, weil sie nach dem Prinzip Versuch und Irrtum funktionieren. Man versucht also ein Problem zu lösen, wenn es damit nicht klappt. Schlägt man einen neuen Weg ein? Das geht so lange, bis das Problem endgültig gelöst oder so gelöst ist, dass man damit leben kann. Versuch und Irrtum. Genau das ist in der Pandemie geschehen. Die Demokratien haben sich über Versuch und Irrtum der bestmöglichen Lösung angenähert und sind damit erfolgreich, wie man heute im Vergleich zu China sehen kann. Und noch eines ist von fundamentaler Wichtigkeit. Nach den Demonstrationen in China nahmen die Kommunisten ihre Null-Covid-Strategie über Nacht zurück. Das war der Ausdruck einer tiefen Wahrheit. Diktatoren haben panische Angst vor ihrem Volk. Demokratien hingegen haben das nicht, denn das freie Volk ist das Herz der Demokratie. Ulrich Ladurner.
Quergedacht.
Von Hans-Karl Peterlini. Alle Jahre wieder schreiben wir billige Worte in teure Karten. Singen, o du Fröhliche, während wir darauf warten, dass das Ankommen kommt und der Zauber geschieht, dass der da oben uns ein Wunder gibt. So beginnt das vertonte Weihnachtsgedicht der jungen Kärntnerin Irina Antesberger, auf das ich jüngst von einem befreundeten Priester hingewiesen wurde. Es sind Gedanken und Worte zwischen Gedränge, entleertem Ritual, Ernüchterung und einer trotz allem weiter flackernden Sehnsucht, wie wohl viele derzeit Weihnachten erleben. Das Wogen auf den Weihnachtsmärkten und in den Kaufhausgassen bietet sich dar wie eine getriebene Suche nach jenem Zauber, der gerade auf diese Weise vertrieben wird, von ablenkender Hektik, glitzerndem Firlefanz, vollen Taschen und leerem Konsum. Vielleicht ist es gerade die desillusionierende Entzauberung des Festes, seine Nacktheit und Entblätterung in einer Welt der Enttäuschungen, die Weihnachten weniger zum Glitzer als zur Aufgabe machen. Während wir auf das Christkind und seine Wunder warten, übersehen wir die vielen Wunder, die wir vielleicht selber sind oder sein könnten, die Wunder, die uns täglich geschenkt werden, vor allem aber die kleineren und größeren Wunder, die wir selbst vollbringen könnten. Eine Welt in Not wartet darauf.
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Wie ein Kaninchen aus dem Zauberhut ist dieser Tage ein neues Schulprojekt geschlüpft. 3-sprachige Klassenzüge mit Fachunterricht in Deutsch, Italienisch und Englisch an ausgewählten deutschen Oberschulen. Vorangetrieben wird das Projekt von Unternehmerseite mit Blick auf die Bedeutung von Sprachen für den Arbeitsmarkt. An italienischen Schulen war die Experimentierfreude schon länger gegeben. Erstmals stellt sich nun auch die deutschsprachige Schul- und Kulturpolitik dahinter. Bisher überwog die Angst, jede Aufweichung des muttersprachlichen Unterrichtsprinzips könnte die deutsche Sprache gefährden. dass es nicht um eine deutsch-italienische Schule geht, sondern um eine internationale mit Englisch als dritten Trumpf, ist wohl eine Antwort auf diese Sorge. Keine Italienisierungsstrategie, sondern ein Schritt Richtung Europa und darüber hinaus. Seit Jahren belegen Studien, dass gerade die Zweisprachigkeit in Südtirol rückläufig ist. Mit dem neuen Schulprojekt kann sich daran kurzfristig nicht viel ändern. Es ist auf die Oberstufe beschränkt und kann schwerlich Breitenwirkung erzielen. Das Signal aber könnte ermutigend sein. Sprachen beißen nicht. Wer neue dazulernt, gefährdet die eigene nicht, sondern stärkt die Muttersprache und öffnet sich zugleich Türen zur Welt.
Wort zum Sonntag.
Evangelium. Neues erwartet dich. In Kapharnaum spricht Jesus zu den Menschen. Er wendet sich vor allem den einfachen Leuten zu. Die Gerufenen lassen ihr bisheriges Leben hinter sich und folgen ihm. Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.
Das Wort zur Schrift von Schwester Christina Irsara. Mit dem Wirken Jesu in Galiläa erfüllt sich die ermutigende Verheißung des Propheten Jesaja. Das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Jesus beginnt seine Verkündigung mit einer Einladung und zugleich mit einer klaren Forderung: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wer sich von diesem Licht, das Jesus ist, leiten und führen lässt, findet den Weg in eine neue Beziehung zu Gott. Jesus geht diesen Weg als Mensch, der das Reich der Liebe, des Friedens und des Heiles verkündet. Mit Jesus sind wir hineingenommen in diese besondere und neue Form der Gottesbeziehung. Er nimmt uns mit auf diesen Weg. Das erfahren wir auch in diesem Sonntagsevangelium durch die Berufung der ersten Jünger, die sich sofort auf seine Einladung einlassen. Umkehr heißt nicht, zurückzukehren in die Vergangenheit, sondern neu anzufangen. Umkehr im Glauben bedeutet, sich zu orientieren an dem, der sich uns zugewandt hat durch sein Eintreten in diese dunkle Welt, die das Licht der Hoffnung und der Freiheit so nötig hat. Wir haben das Fest der Menschwerdung gefeiert und sind als Getaufte und Gefirmte eingeladen, dieses Licht an den Orten zu verbreiten, an denen noch Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit herrschen. Licht vertreibt die Dunkelheit, und wer mit Jesus auf dem Weg ist, hilft, dass seine Botschaft immer mehr Freude, Hoffnung und Heil ausstrahlt, wo das Dunkel uns noch gefangen hält.